The Pioneer Morning Briefing mit Alef Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alef Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Osterwochenende. Was war das wieder für eine Woche? Blicken wir ganz kurz zurück und schauen, was von der Woche übrig bleibt. Céline Dion hat ihr Comeback verkündet. Sie wird im Herbst 10-mal in Paris auftreten. Die Sängerin leidet am nicht heilbaren Stiff-Person-Syndrom und war deswegen mehrere Jahre kaum aufgetreten. Italien hat sich zum 3. Mal in Folge nicht für die Fußball-WM qualifiziert. Für den 4-maligen Weltmeister Italien ist das ein ziemlicher Schock, für manche auch ein ziemliches Trauma. Ziemliche Freude indes herrscht in der Türkei. Die ziehen zum 1. Mal seit 24 Jahren wieder in das Turnier. Ein AfD-Mitglied aus Mittelfranken hatte die Antifa beschuldigt, sein Auto angezündet zu haben. Nun ist herausgekommen, er war es selbst. Die Tat und das Erstellen eines dazugehörigen gefälschten Drohbriefs hat er bereits gestanden. Der französische Senat hat für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 15 Jahren gestimmt. Der Entwurf sieht kein pauschales Verbot vor, sondern die Festlegung einer Liste von schädlichen Online-Diensten. Eine Frau, die mindestens 4 Jahre in mehreren Bundesländern gearbeitet hat als Lehrerin für Mathe, Physik und Chemie an Privatschulen, die ist, naja, doch keine Lehrerin. Das ist jetzt herausgekommen. Sie wurde zu 4 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, unter anderem wegen Betrugs- und Urkundenfälschung. Das israelische Parlament, die Knesset, hat einen Gesetzesentwurf für die Ausweitung der Todesstrafe gebilligt. De facto gilt diese Todesstrafe nur für Palästinenser. Todesstrafe durch Erhängen innerhalb von 90 Tagen. Benjamin Netanyahu hat bei der Abstimmung für diesen Gesetzentwurf gestimmt. Das Vorhaben wird als rassistisch angesehen. Mehrere europäische Länder, darunter auch Deutschland, haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen. Tja, und dann sind da noch die verhaltensauffälligen Tiere gewesen, die diese Woche beschäftigt haben. Ein Wolf hat eine Frau in der Hamburger Innenstadt angegriffen, ins Gesicht gebissen. Sie soll versucht haben, das Tier aus einer Einkaufsmeile hinauszuführen. Das ist der erste dokumentierte Angriff eines Wolfs in Deutschland seit der Wiederansiedlung der Tiere. Der Wolf wurde in eine Wildtierstation gebracht. Eine neue Spritpreisregel ist bundesweit in Kraft getreten. Tankstellen dürfen nur noch einmal pro Tag den Preis erhöhen. Und juhu, die Gewaltenteilung in den USA, sie funktioniert. Noch. Ein US-Bundesgericht hat den Umbau des Ballsaals im Weißen Haus gestoppt. Für die Bauarbeiten werde nämlich die Bewilligung des Kongresses benötigt. Trump hatte zuvor den Ostflügel des Weißen Hauses abreißen lassen und wollte das, Zitat, beste Gebäude seiner Art auf der ganzen Welt errichten. Der US-Präsident selbst ist indes damit beschäftigt, die Welt in Schutt und Asche zu legen. Im Iran herrscht immer noch Krieg. Das Mullah-Regime ist nicht gestürzt. Der neue König ist der Sohn des Alten. Und ansonsten zerfällt die Region weiter im Chaos. Insbesondere die israelischen Angriffe auf den Libanon führen seit Anfang März zur Flucht von Hunderttausenden Menschen. Und das zweite verhaltensauffällige Tier in dieser Woche? An der Ostseeküste hat sich über mehrere Tage hinweg ein Drama abgespielt. Ein Buckelwal, man nannte ihn Timmy, strandete wiederholt im flachen Wasser. Lokalmedien und natürlich die Bild haben Live-Ticker zum Zustand des Wals eingerichtet. Und damit sage ich, schöne neue Woche. Ostern ist ja nicht ganz so glamourös wie Weihnachten. Keine Geschenke, kein Baum, kein Lametta, aber zuverlässig Familie. Mit allen Licht- und Schattenseiten, wie hier bei Loriots Papa Antiportas.
Du und dein Mann, diese Milchsemmel. Ihr seid so wundervoll, dass es mich im Halse wirft.
Nein, wie ordinär.
Kann ich dir helfen, mein Liebes?
Vielleicht taucht die Familie irgendwann mal wieder auf. Sieh doch mal nach, Heinrich.
Mutter fragt, wann er wieder zum Essen raufkommt.
Das Familientreffen. Das, was die einen ein fröhliches Zusammenkommen nennen, die anderen betrachten es eher als soziale, manchmal auch psychische Herausforderung. Wie das gelingt, wollen wir uns heute anschauen, wie wir die Ostertage ohne familiäre Großkonflikte und mit einem Mindestmaß an Würde über uns ergehen lassen können. Ich fange mal mit dem Wichtigsten an. Falls Sie ein familiäres Eiersuchen organisieren, bitte, bitte versuchen Sie, sich am Riemen zu reißen. In Bochum und Ahrensburg wurde das öffentliche Ostereiersuchen in diesem Jahr nämlich abgesagt, nach mehr als 70 Jahren Tradition. Die Veranstaltungen sollen in den vergangenen Jahren eskaliert sein. Nicht wegen der Kinder, sondern weil Erwachsene, also auch Eltern, die Ostereier in großen Mengen einsammelten und viele Kinder leer ausgingen. Die Bild-Zeitung schreibt von, Zitat, Eiergeiern, das Hamburger Abendblatt von einer, Zitat, Elternapokalypse und die Vereinszeitung Bagatelle aus Ahrensburg von, Zitat, sekundenschnellem Zusammenraffen von Süßigkeiten durch Erwachsene. Tja, ich weiß, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht zu solchen Eiergeiern gehören, aber vielleicht ja jemand aus Ihrer Familie. Und damit zu Osterbrunch, dem familiären Public Viewing, zum Papstsegen Urbi et Orbi, Eier bemalen, irgendwann sitzt man dann da mit Kaffee, Hefezopf und Onkel Bernd. Und Onkel Bernd hat Meinungen zu allem. Zum Krieg, zu Trump, zu Putin, zu Colin Fernandes und Christian Ulmen, zu Wölfen in Innenstädten, zu Wahlen auf Sandbänken. Und irgendwann fällt der magische Satz, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also ich befürchte, Ostern 2026 wird nichts für Anfänger, umso beruhigender, dass es den Knigge gibt. Ein Regelwerk, das davon ausgeht, dass Menschen sich grundsätzlich benehmen wollen, wenn sie zusammenfinden. Zum Beispiel beim Begrüßen. Hier gilt eine klare Ordnung. Der Rang Niedere grüßt den Rang Höheren. Der Jüngere, den Älteren, der Mann, die Frau. Aber es gibt Feinheiten. Ich lese mal vor. Beim Begrüßen gilt die Regel, dass akademische Grade an erster Stelle stehen. Beispiel: Frau Scherbak, ihres Zeichens promovierte Ärztin, trifft Gräfin von Hohenwinter. In diesem Fall grüßt die Gräfin die Ärztin zuerst, denn akademische Grade nehmen einen höheren Rang ein als Adelstitel. Also, falls Sie beim Osterbrunch mit Grafen und Professoren, Doktoren zusammensitzen, wissen Sie Bescheid. Erst die Tante begrüßen, die länger als alle anderen studiert hat, dann die angeheiratete adelige Cousine, die sich für etwas Besseres hält. Die Frage, wen umarmen wir, wen besser nicht, da empfiehlt der Knigge, eine offene Körperhaltung signalisiert Zustimmung, ein halber Schritt zurück eher bitte nicht. Das heißt, wenn die Cousine sich entfernt, nicht ihr hinterherlaufen und sie mit einer Umarmung einfangen. Und wenn Umarmung, dann bitte kurz. Alles, was länger als 2 Sekunden dauert, ist in den meisten Fällen, zum Beispiel wenn das Gegenüber nicht aus dem Krieg heimgekehrt ist, eher unangenehm. Wer wirklich gar keinen Körperkontakt möchte, könnte ganz prinzipiell mal mit einem Therapeuten drüber sprechen. Jetzt für das Osterfest kann man laut Benimmregeln durch das Zusammenlegen der Hände die sogenannte Namaste-Geste signalisieren. Aber dann könnte die Frage folgen, ob man Hindu geworden ist, womit wir bei den Gesprächsthemen wären. Auch beim Smalltalk zu Tisch hilft der Knigge weiter. Ich lese mal aus den sogenannten To-Dos vor. Freundlich und ohne Aggression sprechen, Gesprächspartnern aufmerksam zuhören, Blickkontakt halten, kleinere Gesprächsbeiträge einbringen, zum Beispiel Informationen und Wissen über ein angesprochenes Thema, unverfängliche Gesprächsthemen wählen, zum Beispiel Wetter. Ah, das Wetter. Was waren das für schöne Zeiten, als es noch unverfänglich war? Das Smalltalk-Thema betrifft jeden, überfordert niemanden und führe, so Knigge, nur selten zu nachhaltigen Konflikten. Ich rate absolut davon ab. Vom Wetter sind es nur wenige Nebensätze zum Klimawandel. Und wenn Sie sich das antun wollen, dann kann ich Ihnen auch nicht helfen. Das Problem ist ja, dass diese alte Regel, man brauche nur Politik und Religion vermeiden, in unserer heutigen Welt nicht mehr funktioniert. Das Persönliche ist politischer denn je und der private Lebensstil wird bei Zeiten mit religiöser Ernsthaftigkeit gepflegt. Womit wir beim Essen wären. Das sind, laut Knigge, die absoluten No-Gos, also die Tabus in Sachen Tischmanieren. Ich lese vor. Trinken, bevor der Gastgeber zugeprustet hat, mit vollem Mund sprechen, aufstoßen, Ellbogen auf den Tisch abstützen, nachsalzen oder pfeffern, bevor das Essen probiert wurde, zu viel Essen auf den Teller häufen, Sektgläser oberhalb des Stiels anfassen, Spaghetti mit dem Messer zerschneiden, Würfelzuckerstückchen, die bereits berührt wurden, in die Zuckerschale zurücklegen, essen, kalt pusten, Kartoffeln mit der Gabel zu Brei zerdrücken. Und dann bleibt da noch der Moment des Aufbruchs. Auch wenn sich das Familienessen anfühlt wie ein Escape Room, zu früh gehen empfiehlt sich nicht. Beim Essen sollten Sie bis zum letzten Gang bleiben und danach auch nicht sofort abhauen, es sei denn, Sie haben das Glück, Journalistin zu sein. Dann können Sie jederzeit sagen, uiuiui, der Trump, der hat wieder was getwittert, das muss ich mir mal anschauen, in der Redaktion und tschüss. Und während Onkel Bernd dann über das Genie von Trump ins Schwärmen kommt, lassen Sie ganz sanft die Tür hinter sich ins Schloss fallen und denken, ich habe es geschafft. Eine persönliche Auferstehung. Halleluja. Ich hatte Sie in der vergangenen Woche gefragt, was ist Ihre Lieblingseselsbrücke, die Ihnen im Alltag hilft. Es ist einiges eingetrudelt auf unserem Redaktionshandy, zum Beispiel diese Sprachnachricht von Axel.
Meine Eselsbrücke zur Drehrichtung bei Gewinden ist Right is tight and left is loose.
Vielen Dank, lieber Axel. Da ich mich von morgens bis abends mit Gewinden beschäftige, hilft mir das total.
Hallo, hier ist der Hugo. Meine Lieblingseselsbrücke ist, wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich. Und die funktioniert wirklich immer.
Ja, vielen Dank, Hugo. Das glaube ich, dass das immer funktioniert. Und wer nämlich tatsächlich mit H zu schreiben meint, hat, würde ich sagen, eine Strafsitzung mit Duden verdient.
Vielleicht ein bisschen nischig, aber das ist die Volumenberechnung einer Kugel.
Meine Eselsbrücke. Was kugelt da an mir vorbei? 4/3 Pi mal R hoch 3.
Ja, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon Guido hier spricht, aber vielen Dank, Guido.
Hallo, hier ist die Maren. Ich würde euch super gerne meine Lieblingseselsbrücke mitteilen, die ich in Kindheitstagen gelernt habe und die mir wirklich nie wieder aus dem Kopf gegangen ist. Und zwar ist das die Eselsbrücke nie ohne Seife waschen, in der man sich einfach vorstellen kann, ob bildlich richtig im Uhrzeigersinn, dass Nord, Ost, Süd, West die richtige Reihenfolge ist. Genau.
Oder aber man merkt sich einfach Norden, Osten, Süden und Westen. Vielen Dank, liebe Maren, für deine Eselsbrücke. Und übrigens, falls Sie sich das auch gefragt haben, der Begriff Eselsbrücke für eine Merkhilfe stammt von der Wasserscheue der Tiere. Da Esel stur sind und ungern durch Bäche gehen, bauten Menschen früher kleine Brücken, die einen kleinen Umweg darstellten, aber zum Ziel führten. Und wenn Sie eine Eselsbrücke haben, wie man sich merkt, warum Eselsbrücken Eselsbrücken heißen, dann können Sie uns auch diese Eselsbrücke gerne schicken. Die neue Woche wird bestimmt wieder wild. Wir schaffen das. Hier kommt unser Wochenausblick. Die Mondmission Artemis 2 hat diese Woche erfolgreich begonnen und wird in ungefähr 10 Tagen ihren Abschluss finden. Zum ersten Mal seit 1972 fliegen Menschen wieder in Richtung Mond. Und zum ersten Mal ist auch eine Frau bei einer Mondmission dabei. Ziel ist aber nicht die Landung auf dem Mond, sondern seine Umrundung. Die Mission soll 10 Tage dauern und gilt als wichtiger Testflug für die NASA und die USA, die China bei geplanten Mondmissionen natürlich zuvorkommen möchten. Dabei sollen sich die Astronauten so weit von der Erde entfernen wie nie ein Mensch zuvor. Am weitesten Punkt sollen sie etwa 370.000 Kilometer von der Erde entfernt sein. Direkt nach dem Start kam übrigens eine Meldung der Crew, die Toilette an Bord, sie ist defekt. Und damit kommen wir zu unserer Frage der Woche. Wen würden Sie mal gerne mit defekter Toilette auf den Mond schießen? Und warum? Die Nummer für Ihre WhatsApp-Sprachnachricht finden Sie in den Shownotes. Am Dienstag nach Ostern dreht sich vieles um die Zahlen. Es werden die Handelsbilanz und die Industrieproduktionszahlen aus dem Februar veröffentlicht, sowie die dritte Schätzung des Bruttoinlandprodukts der USA. Am Mittwoch kommt eine neue Version des Kinderbuchklassikers Der Regenbogenfisch raus. Es ist ein Pappbilderbuch, das den kleinsten und auch manchen größeren die Farbenwelt näher bringen soll. Das erste Buch zum bunten Fisch wurde 1992 veröffentlicht und weltweit über 30 Millionen Mal verkauft. Am Donnerstag feiern gleich 2, ich finde, interessante Filme ihre deutsche Kinopremiere. Der Magier im Kreml und The History of Sound. In Der Magier im Kreml spielt Jude Law keinen geringeren als Wladimir Putin. Die abgedeckte Zeitspanne erstreckt sich vom Fall der Sowjetunion bis hin zur Invasion der Krim im Jahr 2014. Jude Law hat übrigens Folgendes zu seiner Rolle gesagt. Er habe also von Anfang an großes Vertrauen in die Regie und in das Drehbuch gehabt, vor allem weil die Geschichte nicht auf schnelle Effekte oder Provokation setze, sondern, so meint er, differenziert und mit viel Feingefühl erzählt werde. Entscheidend sei für ihn gewesen, Putin nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil eines größeren Zusammenhangs. Der zweite Filmtipp, The History of Sound, ist ein romantisches Drama, in dem Josh O'Connor und Paul Mescal, zwei Schüler eines Musikkonservatoriums, spielen, die sich auf den Weg machen, um traditionelle Volkslieder für kommende Generationen zu sammeln. Und bis zum Sonntag findet die PAD statt, das Pavillon des Arts et du Dessin im Jardin des Tuileries in Paris. Eine Messe für Dekorationskunst. Es handelt sich hierbei um die weltweit erste Messe für Sammlerdesign. Premiere hat sie im Jahr 1998 gefeiert. Steigende Energiepreise, wachsende Unsicherheit und die bekannte Frage, soll der Staat eingreifen? Tankrabatt, Preisdeckel, Entlastung, vieles liegt auf dem Tisch, manches klingt vertraut, doch was davon trägt wirklich in dieser Lage? Über mögliche Antworten und die Grenzen staatlicher Eingriffe, darüber haben meine Kollegen Christian Schlesiger und Nils Heisterhagen mit dem Ökonomen Professor Jens Südekum gesprochen. Er ist der persönliche Beauftragte, der Chefberater sozusagen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil.
Braucht denn Deutschland gegen die Inflation an der Zapfsäule weitere Maßnahmen, also Tankrabatt, Preisdeckel?
Also Stand heute, wenn ich mir die heutigen Tankstellenpreise anschaue, würde ich sagen, ist das Instrumentenset, was wir jetzt gemacht haben, angemessen. Ja, also wir haben ja kleine kartellrechtliche Maßnahmen beschlossen. Jetzt diese Regel, dass Tankstellen nur noch einmal am Tag die Preise erhöhen dürfen, was in Österreich ein paar Effekte gehabt hat. Da kann man jetzt drüber streiten, ob das riesige Effekte hat, aber ich würde sagen, es schadet auch nichts und es kostet auch nichts. Ich glaube, da kann man auch durchaus noch auf dieser Ebene ein bisschen mehr machen. Also wenn man zum Beispiel nach Luxemburg schaut, dass eben die Erhöhungen durchaus auch stärker reguliert werden, um eben zu verhindern, dass Mineralölkonzerne und Tankstellen die Situation jetzt ausnutzen, um die Margen auszuweiten.
Aber wird denn so eine Maßnahme wie der Tankrabatt, wird der durchgespielt in der Bundesregierung?
Natürlich muss man alle Optionen beleuchten. Ja? Also das ist ja logisch, dass man alles auf den Tisch legt und überlegt, was könnte man denn prinzipiell tun und dann wählt man aus. Und jetzt gerade beim Tankrabatt, also dass man eben sagt, wir nehmen Steuergeld, beziehungsweise dann wahrscheinlich geborgtes Geld, um damit Subventionen zu zahlen an die Mineralölindustrie, was eine sehr teure Veranstaltung ist, also der Tankrabatt damals 22, 3 Milliarden Euro, sehe ich nicht, wo die herkommen sollen. Im regulären Bundeshaushalt wird man die nicht finden, also die müsste man irgendwo ja sich besorgen über zusätzliche Kreditaufnahme, ja, wenn man eben sagt, die Krise wird schlimmer, und dann Subventionen zu zahlen, um Preise niedrig zu halten und die Margen zu stützen der Mineralölkonzerne, halte ich für keine gute Idee.
Aber ich habe Sie so richtig verstanden, dass die Option durchaus auch in Regierungskreisen durchgerechnet wird, auch im Finanzministerium?
Na, man muss ja vorbereitet sein. Also sollte sich jetzt ein wesentlich schlimmeres Szenario einstellen. Das Fassöl ist nicht mehr bei 100, sondern bei 150 Dollar. Ja, also sollte dieses Szenario eintreten, dann muss man ja was vorbereitet haben. Na, dann kann man ja nicht dann in dem Moment anfangen nachzudenken, sondern dann sollte man natürlich dieses Szenario mal durchgespielt haben. Aber ich kann ganz klar zwar für mich sagen, dieser Tankrabatt, den wir damals gemacht haben, im Sommer 2022, ist für mich eine der letzten Sachen, die ich in Betracht ziehen würde.
Wie groß die wirtschaftliche Fallhöhe wirklich ist und warum Jens Südekum davor warnt, vorschnell mit staatlichen Entlastungen zu reagieren, das lesen Sie in unserer Coverstory auf thepioneer.de bzw. in unserer App. Die Frage ist ja aber eben nicht nur, wie der Staat auf die nächste mögliche Zuspitzung reagiert, sondern auch, ob das, was in Berlin derzeit wieder als Reformagenda kursiert, diesen Namen überhaupt verdient. Meine Kollegen Josie Müller, Lars Feld und Justus Haukapp schauen genau darauf in unserem aktuellen Ökonomiebriefing. Hören wir rein.
Seit 330 Tagen nun ist Friedrich Merz unser Bundeskanzler und da passierte lange auch nichts. Aus dem Sommer der Reformen wurde der Herbst der Reformen, dann hofften wir auf eine Winterwende und nun, ja, bricht vielleicht ein Reformfrühling an. Oder erleben wir gerade doch nur wieder eine rhetorische Großoffensive der Bundesregierung, hinter der sich überholte Verteilungslogik und alte Zielkonflikte ja mehr oder minder gut verstecken?
Es gab früher diesen alten Witz, dass die vier größten Feinde der Deutschen Bahn Sommer, Frühling, Herbst und Winter wären. Ja, und ich habe mich mittlerweile gefragt, ob die vier größten Feinde einer wirtschaftspolitischen Reform möglicherweise die gleichen Jahreszeiten sein könnten.
Ja, das trifft. Aber Frau Müller, so wie Sie die Frage stellen, müsste man eigentlich sagen, da ist irgendwie so ein sowohl als auch und jein oder wie auch immer angebracht.
Naja, aber das impliziert ja immerhin schon etwas Gutes.
Ja, und dann kommen eine ganze Reihe von steuerpolitischen Vorschlägen und hier muss man sagen, das ist alter Wein in genauso alten Schläuchen sozusagen. Ja, denn im Grunde sind das die Vorschläge, die schon in den Parteiprogrammen zur Bundestagswahl 2013 oder zumindest ab dann immer wieder in den Programmen der SPD drin standen. Abschaffung Ehegattensplitting, Anhebung des Spitzensteuersatzes bei gleichzeitiger Abflachung des Tarifs im mittleren Bereich. Bei den steuerpolitischen Vorschlägen muss man halt sagen, das geht in fast allen Komponenten, die da genannt worden sind, nicht in die richtige Richtung. Es geht in die falsche Richtung. Und es ist am Ende auch etwas, was wir eben bei der SPD jetzt schon lange finden, wo man vor allen Dingen auf der Einnahmeseite ansetzt und die Steuerbelastung erhöhen möchte. statt zu überlegen, wo können wir denn auf der Ausgabenseite Kürzungen vornehmen?
Ja, also in jüngerer Zeit, kaum einer meiner Tweets hat mehr Reaktionen hervorgerufen, als ich geschrieben habe, nach der Lockerung der Schuldenbremse kommen die Steuererhöhungen und dann wieder die Lockerung der Schuldenbremse. Es wurde zwar geantwortet, es soll ja keine Steuererhöhung sein, es soll nur eine Steuerstrukturreform sein, aber diese budgetneutralen Steuerreformen, die kenne ich schon. Mhm. Da kommt am Ende doch immer eine Steuererhöhung bei raus.
Bei Veit und Haukapp geht es auch um die Frage, wie weit staatliche Eingriffe in Märkte gehen sollten, etwa bei den Kraftstoffpreisen oder in der Energiepolitik. Vielleicht haben Sie über Ostern die Zeit, etwas zur Ruhe zu kommen und in sich hineinzuhorchen. Wie gut hören Sie eigentlich auf Ihren Körper? Vertrauen Sie Ihrem Hungergefühl zum Beispiel oder essen Sie eher nach Plan? Machen Sie spontane Nickerchen oder warten Sie auf das Go Ihrer Smartwatch? Kann man als medizinischer Laie den unzähligen Signalen des Körpers überhaupt trauen? Im aktuellen 8. Tag ist die Ärztin und Bestseller-Autorin des Buchs Darm mit Charme, Julia Enders, zu Gast. Sie hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Organisch und ist der Ausgangspunkt für unser Gespräch über den Körper als ganzheitliches System. Einen Schwerpunkt haben wir im Gespräch auf das Immunsystem gesetzt.
Ich fand es am Anfang so des Lesens über das Immunsystem sehr augenöffnend, dass es dem Immunsystem eben nicht die ganze Zeit darum geht, irgendwas anzugreifen und zu vernichten und Killerzellen und attackieren. Das ist oft so ein Gebild, was bei uns entsteht, was noch auf der Forschung über Krankheit basiert, die auch ja sehr stimmt und wichtig ist, aber einfach nicht abbildet, was es so die ganze restliche Zeit macht. Und da sehen wir eben, dass, ja, wenn das Immunsystem sich fragt, okay, wie mache ich diesen Körper so sicher, wie es nur geht, mit so wenig Nebenwirkungen, wie nur irgendwie schaffbar sind, dann ist die Frage eben nicht nur, was ist fremd und was ist suspekt und was muss ich irgendwie angehen und aus dem Weg räumen, sondern vor allem eben auch, wie gut kenne ich mich selber? Ein Virus, der einen Augennerv befällt, wird klugerweise erstmal in Ruhe gelassen, weil sonst sind wir einfach blind. Vielleicht sitzt er nur in der Zelle rum und dann ist das auch in Ordnung, ist auf jeden Fall besser, als sein Augenlicht zu verlieren. Zum Beispiel solche Momente gibt es im Immunsystem. Es gibt natürlich auch, und das wissen wir jetzt zum Glück alle seit ein paar Jahren ganz gut, Milliarden von Bakterien, die im Darm toleriert werden, weil die uns helfen, weil die tatsächlich ihre Enzyme nutzen, um Stoffe in der Nahrung aufzuspalten, die wir selber mit unseren Verdauungsenzymen gar nicht hinkriegen würden. Oder auch irgendwelche Bakterien, die auf der Haut rumsitzen oder auch mal Pilze, kleine Parasiten, die uns überhaupt nicht schaden. Da geht ein Immunsystem vorbei, checkt kurz ab, wie geht es den Zellen, wenn es merkt, denen geht es eigentlich gut, dann lässt es die auch in Ruhe, weil lauter unnötige Entzündung loszutreten, wahnsinnig viel Energie und Ressourcen kosten würde. Also beim Immunsystem geht es um Selbstkenntnis, Neugier, Toleranz, Akzeptanz und auch mal abwehren, was uns irgendwie nicht gut tut.
Besonders hervorheben möchte ich, dass man mit Enders wirklich gut versteht, wie und in welcher Form Stress mit unserem Körper verknüpft ist.
Kurzer Stress, der unterdrückt das Immunsystem so ein bisschen, weil alles unterdrückt wird bei kurzem Stress, damit wir das Problem lösen. Langzeitiger Stress, der macht das Immunsystem aggressiv. Dann wird es plötzlich irgendwie wütender und guckt auch, was ist denn hier los, dass es dem Körper jetzt immer schlechter geht. Ja?
Und er sucht dann die Gründe im Inneren, also im Körper, ja. Obwohl die Gründe vielleicht der Job, private Probleme oder was auch immer sind.
Ja, der Körper geht an, was er halt angehen kann. Ist ja auch sehr selbstverantwortlich, ne, dass er sagt, okay, hier muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. Was kann ich denn machen? Ja. Und da guckt er halt mit. Und wenn wir ihm dafür leider irgendwie auch gar keine Hilfe von außen geben, guckt er halt, was er machen kann von innen. Ungefähr.
Hören Sie sich das Gespräch an im aktuellen 8. Tag. Die Links zu diesem und zu allen anderen hier erwähnten Podcasts finden Sie in den Shownotes. Das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Entspannen Sie sich über Ostern, aber treiben Sie es nicht zu wild. Nicht, dass Sie nachher auf das gleiche Fazit kommen müssen wie die Altkanzlerin Angela Merkel.
Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler.
Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alev Doğan. Thank you. Tja, ich weiß, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht zu diesen Eiergeiern gehören, aber vielleicht...
Ich finde das Wort Eiergeier so schlimm. Es ist so schrecklich. Es ist okay, jetzt bin ich wirklich in einer Krise.
Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt machen soll. Also, tja, ich weiß, dass Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, nicht zu solchen Eiergeiern gehören, aber vielleicht ja jemand aus Ihrer Familie. Muss ich nochmal neu?
Ich finde das Wort Eiergeier so schlimm.